Rund ums Herz, da wird es warm, mit der Weihnachtsgans im Darm. Ho, 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 Profit Neujahr.
Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat gibt's hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast, und wir freuen uns sehr, Thomas Spitzer, gelernter Grafiker, genialer Texter, Verunsicherungszampano von der EAV. Danke fürs Kommen.
Gerne, gerne.
Bevor ich zu meiner ersten Frage komme, muss ich ein Geständnis machen. Mitte der 80er Jahre brauner Subaru, metallic braun. Innen war es auch komplett braun, aber immerhin Allrad, und zwei Musikkassetten waren drinnen, Grönemeyer und ERV. Das ist die ganze Zeit bei mir gelaufen in meinem Subaru. Insofern muss ich sagen, hast du einen Teil meines Lebens wirklich sehr intensiv begleitet, hat sich aber nicht negativ auf mich ausgewirkt, behaupte
das,
ich mal.
Das erstaunt mich, weil also ich hätte mir gedacht, du bist also in höherem Maße beschadet. Aber du schaust gut aus, trotz der ERV.
Also die Mischung Grönemeyer ERV war es wahrscheinlich, das war so eine gesunde Mischung. Ja, um zu deiner Jugend zu kommen, du bist in Graz in die Ortweinschule gegangen, damals noch am Ortweinplatz. Was hast du denn dort gelernt, das dir im Leben und in der Karriere weitergeholfen hat?
Na, eigentlich habe ich die Schule relativ selten von innen gesehen, im Gegensatz zu diversen Gasthäusern, und hatte damals schon mit unserem späteren Sänger Gerd Steinbecker von SDS eine Band namens Mephisto. Und ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann einmal den Schulrekord gebrochen mit 500 Fehlstunden. Da wird man, muss man normalerweise repetieren sowieso. Allerdings hatte ich einen Vorzug. Der Klassenvorstand ist mich nicht losgeworden. Aber damals war das schon irgendwie klar, dass also Musik schon auch ein Teil meines Lebens ist. Und das ist ja dann in weiterer Folge dann in Wien auf der Kunstakademie dann zur Gründung der ERV gekommen. Aber irgendwie ist es ja nicht unweit von eurem wunderschönen Büro, die Kunstgewerbeschule. Und ja, es war, ich wollte eigentlich wollte ich ja Karikaturist werden, weil damals gab es zwei absolute Vorbilder. Das eine war der Sokol und der zweite war der Teix. Und wie gesagt, dieses kleine Land benötigt unbedingt einen dritten Karikaturisten. Und das war eigentlich das, was ich vorhatte. Und dann haben wir dann irgendwann einmal in Wien dann uns überlegt, ob man einen Comicstrip nicht auch auf die Bühne stellen könnte. Und das war dann die Weichenstellung für meinen fragwürdigen weiteren Berufsverlauf.
Aber man muss schon sagen, auch den jungen Menschen da draußen, die sich jetzt denken, hey cool, da gehe ich auch nicht mehr in die Schule, kriege einen Vorzug.
Nein, um Gottes Willen.
Man muss sagen, im Vorgespräch hat sich ausgestellt, du hast dich schon sehr intensiv mit Malerei und mit Kunst zum Beispiel beschäftigt, selbst wenn es nicht so oft in der Schule warst, hast du
nein,
gewusst,
nein,
was
schon.
Da abgeht.
Das war ja, was ich bereits erwähnt habe, ich hätte ja keinen Vorzug zusammengebracht bei dieser Vielzahl an Fehlstunden, wenn es ja völlig desinteressiert. Also nein, das war gut, war absolut die richtige Schule. Der Grund, warum ich allerdings vom Kepler-Gymnasium daher gewechselt bin, war der, dass man auf der Kunstgewerbeschule zum einen lange Haare tragen durfte, sich kleiden durfte, wie man wollte, und im Schulhof rauchen. Und das war, glaube ich, der Hauptgrund. Ansonsten hätte ich die Matura ganz klassisch gemacht, aber so war das auch keine Fehlentscheidung im Nachhinein. Weil das Visuelle begleitet mich natürlich auch mein Leben lang und übe ich auch, sofern es halt parallel zur ERV ging, auch, ja, ich zeichne gern, male gern und.
Ja, so wie du sagst, man sieht ja auf den ERV-Platten, das ist ja kein großes Geheimnis, dass die Grafiken von dir sind. Aber wann ist denn dann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, aber das Hauptgeschäft und die Hauptzeit wird die Musik werden?
Ne, das war ja eigentlich nie geplant. Wir haben, also der Nino Holm, Mitbegründer, der war in meiner Meisterklasse in Wien, ein etwas spröder Schwede. Und der hatte irgendwo eine Band, die Antipasta hieß. Da waren auch zwei Mitglieder dann der Folge ERV. Waren also in dieser Band. Und ich dann gesagt, Crosby, Stills, Nash and Young, oder was ich da mache, so, das Dreigesang oder was weiß ich, das braucht's gar nicht machen. ich nehme mich mit zu einem SDS-Konzert, die haben dann irgendwo am Ring in einem kleinen Café vor 20 Leuten konzertiert. Und dann haben also die Kollegen meiner späteren Band gesagt, okay, das machen wir nicht, weil so gut wird es ja nie singen können. Wir könnten allerdings, nachdem auch der Nino eigentlich der begnadetstere, oder der ist wesentlich talentierter als ich, Karikaturist war, war es dann irgendwie kein weiter Weg, um zu sagen, jetzt probieren wir mal so. Das die erste Produktion hieß auch Rockcomics, sowas also dreidimensional auf die Bühne zu stellen. Und dass daraus einmal irgendwie ein einträglicher Beruf wird, das war auch allen Plattenfirmen klar, das wird es nie sein. Wir haben auch nie einen Plattenvertrag gekriegt in den ersten Jahren. Und das war jetzt eine studentische Nebenbeschäftigung.
Du, wenn wir mal kurz zum Mephisto kommen, wie hat denn das geklungen? Weil nachhören laut. Ist jetzt ein bisschen schwer.
Also laut. Und was man, wer den Steinbecker heute kennt, der ist ja auch schon ein grauter, ehrwürdiger Herr, der bei der SDS über Jahrzehnte schon im Sitzen
konzertiert.
Der hat sich gebärdet, also wie Iggy Pop. Und also das heißt, da waren also, wenn man das so sagen darf, so irgendwelche Leute wie Mick Jagger waren, also gelähmte Lerchelschars dagegen. Also der hat sich am Boden gewälzt wie ein Berserker. Und hat auch dann im Jahr 79, aus diesem Jahr stammt auch das letzte Machwerk, hat dann noch mit einer Schaumgummi-Gitarre einen Salto gemacht auf der Bühne. Und das gibt es sogar noch in irgendeinem Bilddokument. Also man glaubt nicht, wie der Gerd früher einmal unterwegs war. Ja.
Du, und man darf sich vor allem euch zwar ja schon so ein bisschen als bürgerliches Schreckgespenst im süßen, verschlafenen Graz vorstellen.
Absolut.
Also wo kommt der, ich sage jetzt einmal, Zorn gegen das Establishment her? Weil ihr wart ja, der Gerd Steinbecker, die Mama war Lehrerin und so, also das war ja jetzt nicht...
Ja, meine Frau Mama war auch Journalistin, also bei der Kleinen Zeitung, und die hatte so, für sie war eine, erstens einmal der Werdegang des Sohnes schon mal sehr verdächtig, weil ich mich also permanent also mit Menschen umgeben habe, die ihr sehr suspekt waren, völlig zu Recht. Und wie sie gehört hat, dass ich die Stromgitarre zu würgen beabsichtige, hat sie die ersten grauen Haare gekriegt und war völlig fertig und hat jetzt dann, also vor ihrem Tod, Gott oder wer immer habe sie selig, dann bei einem Fernsehinterview bedauernd gesagt, auf die Frage, was sie zum Erfolg des Sohnes sagt, naja, es wäre doch lieber gewesen, ich wäre Zeichenlehrer geworden. Also das heißt, ja, so ist es, aber Kinder machen halt einmal das, was sie machen wollen. Mein Sohn zum Beispiel war im zarten Alter von 10 Lebenstagen auf der großen Bühne der Wiener Stadthalle und ich habe ihm gesagt, das wird nicht dein Arbeitsplatz. Das heißt, aber wie gesagt, also Eltern können sich da ja vornehmen, was sie wollen, die Kinder machen. Was ich mir wünsche für meinen Sohn, ob er Dachdecker wird oder Terrorist oder so, er soll ein glücklicher Mensch werden.
Lieber Tourist als Terrorist.
Genau, ja.
So, jetzt haben wir Mephisto. Der Steinbecker geht weg, geht dann nach Deutschland. Was war denn bei dir dann noch vor der ERV? Das habe ich nicht so ganz ausgelesen.
Nein, eigentlich war es für mich so, dass ich das nach diesem sehr, sehr aufregenden Abenteuer in der Mephisto-Zeit, ich dann aber irgendwie gesagt habe, Gitarre spielen, es gibt so viele gute Gitarristen, das ist mir auch zu eingleisig, zu eindimensional. Ich werfe mich eben lieber auf die Karikatur, weil mein Herr Papa war ein sehr gestrenger, der wäre jetzt 121, würde er noch leben. Der hat mir also absolutes Comics-Leseverbot erteilt und ich durfte nicht Radio hören, nicht Platten hören, Fernseher war sowieso, wie heißt das heute so hässlich, ein No-Go oder ja, egal, also per Todesstrafe verboten. Und so war ich in meinem Kämmerlein immer mit Wilhelm Busch gesammelten Werken.
Jetzt erklärt sich alles.
Damals habe ich ihn gehasst, heute danke ich ihm dafür, weil also das war quasi, und dann habe ich sehr früh schon begonnen und gesagt, wenn ich keine Comics lesen darf, dann zeichne ich sie mir selber und texte sie mir selber. Also das heißt, so kommt dann auch so manch missratener Sohn etwas später drauf, dass die Eltern vielleicht gar nicht so jetzt, so falsch gehandelt
jetzt
haben.
Jetzt wird mir alles klar, weil meine nächste Frage geht nämlich ein bisschen in die Richtung. Deine Texte sind tatsächlich legendär, sowas wie Klinik unter Psalmen, jetzt auf dem neuen Album. Das schüttelst du, glaube ich, eher so aus dem Handgelenk. Da war eben die Frage, wie geht sowas, wie lernt man sowas, wie lange spielt man an einem Songtext herum? Aber wenn man mit Wilhelm Busch aufgewachsen ist, dann erklärt das ein bisschen
was. Das war mein Lehrmeister, Mentor und Ideal. Und in sehr vielen Fällen, ich durfte sogar in Zürich irgendwo, da gab es ein ehemaliges Stammlokal von Wilhelm Busch und dadurch durfte ich auf seinem Sitz sitzen und das war für mich wie ein Ritterschlag, nicht, was ich gesagt habe. Also ich wäre, das war ein bisschen übertrieben, so die legitime Nachfolge von Georg Kreisler und Wilhelm Busch und ich bin also irgendwie, das war in der Anfangszeit der ERV, ich war also stolz, aber ich habe es ein bisschen übertrieben gefunden. Aber es ist unverkennbar natürlich die Handschrift, okay, des Wilhelm Busch.
Und jetzt hat der Papa vermutlich die Musik auch nicht extra berauschend gefunden, aber hat er deine Texte vielleicht anders?
Nein, der ist schon sehr früh gestorben. Okay. Der hat dieses Elend, das meine Mutter erdulden musste, okay, blieb ihm erspart.
Okay. Also hat er auch deine Texte gar nicht beurteilen können?
Nein, er hat mich also immer gefördert. Er war ja Schriftsteller und war quasi der Kindererzieher in der Familie. Und er hat mir also sehr zum Zeichnen, wie gesagt, ja, andere Unterhaltungsformen gab es nicht. Mhm. Wie gesagt, na, einmal durfte ich Kommissar Leitner am Samstag, das war jeden Samstag am frühen Abend, eine Krimis, das war mein einziger Hörgenuss. Er hat zwar einen Plattenspieler gehabt, aber er hatte absolutes Zugangsverbot. Und er hat mir aber zum Zeichnen also sehr, sehr angehalten und hat aber dann auch über meine ersten so Reimversuche, so wie so 9 oder 10 war, da gesagt, das ist, ja, mein Sohn, ja, das ist gar nicht so schlecht, aber konzentrier dich auf die Schule.
Du, und wenn du jetzt einen Song schreibst und du hast ja einen Großteil der ERV-Songs geschrieben.
Eigentlich bis auf eine Königsnummer, da muss ich jetzt sofort ein Lob dem Herrn Schiffkowitz, wobei die wenigsten ja wissen, dass ERV und SDS einmal eine Band war, wir waren ja eben genau zu dieser Weihnachtszeit 1979, da war die gesamte SDS und die ERV auf einer relativ sündhaften Anarcho-Tournee durch deutsche Lande. Und der einzige, glaube ich, Fremdtext ist vom Schiffkowitz und das ist die hervorragende Heller-Parodie. Mhm. Ich glaube, das ist der Text seines Lebens gewesen. Und den hat er auch bei der ERV also zum Besten gegeben und ich habe gesagt, du stärkst die, wenn wir den Song covern, weil das ist einer der besten Texte der ERV und nicht von mir. Ich glaube, der Rest ist von mir.
Und das heißt jetzt, wie lange sitzt du an so einem Text? Kann man das ungefähr sagen? Geht das manchmal tatsächlich ganz schnell?
Nee, erstaunlicherweise gehen also wie nenne ich es am liebsten, nicht so die funktauglichen Keimfreien, also quasi die Hits, mit denen ich ja nicht die größte Freude habe, aber die halt im Endeffekt über lange Zeit die Schatulle der ERV erfüllten. Also die gehen irrsinnig geschwind. Das ist meistens eine Geschichte von einer Stunde. Das sind ja relativ simple Geschichtlein. Schwer hingegen fällt es mir, als ich zum Beispiel dieses Romy und Julia Thema auf Sandler Ebene versucht habe zu texten, beim Sandlerkönig Eberhard. Dort hatte ich, glaube ich, an die 30 Strophen und die Plattenfirma hat gesagt, das muss man auf 3 Minuten 40 kürzen, weil ansonsten wird es nicht gespielt. Das haben wir wieder, ne? Das sind die Einschränkungen. Und dort habe ich, glaube ich, Wochen herumgekämpft, weil ich wollte, das wäre dann eine 15-Minuten-Nummer geworden und es war total schwierig, das wegzuhauen, also das heißt, es gibt ein paar Dinge, da sitzt man elendiglich lang oder auch mehrmals, das schaut man sich dann vielleicht nach einem Jahr wieder an und sagt, ah, Ansatz gut, aber nicht gut genug. Also das heißt, die mir gefallenen Titel, das sind also eher die Unbekannten, die man im Radio nicht hört, die dauern wesentlich länger. Wie bei den letzten 3 Alben, das ist ja dann eher wieder eine Rückkehr zur politischen ERV. Also bei solchen Texten sitzt man lang, aber die Hits gehen ganz schnell. Wir freuen uns
schon auf die EP, die 2023 erscheinen wird, wo endlich die 15 Minuten Sandl-Nummer in voller Länge
Leider
drauf ist.
Leider Gottes gab es damals keine Computer und die gesamten Texte sind irgendwo vergackt und verludert. Das war ja damals, hat man ja noch, also ich zumeist mit der Hand, ich schreibe ja jetzt noch, also lieber mit der Hand, habe ich glaube ich 500 Text-Skribbelbücher herumliegen, aber die eben an meiner Lieblingsnummer vom Sandler King, die sind irgendwo verschwunden. Mein Gott.
Also wenn wir noch beim Thema Text kurz bleiben, du schreibst auch für andere, unter anderem zum Beispiel für Udo Jürgens, was vielleicht nicht alle wissen werden. Was ist denn dein persönliches Lieblingslied, das dann wer andere gesungen hat?
Eigentlich war es so, durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Steinbecker Gerd, der hatte, glaube ich, an die 6 Soloalben rausgebracht und da durfte ich zumindest 1 bis 2 Lieder pro Album machen. Und da gab es ein Lied über 2 Alpha-Tiere. Das war ja der Grund, warum wir uns getroffen haben, zusammengearbeitet haben, getrennt haben, wieder getroffen haben. Wir haben ein paar Theaterstückeln versucht, wir zwar. Und er ist sowas wie mein Lebensfreund, kritischer Betrachter meiner schrägen Persönlichkeit, aber sehr ein treuer Mensch. Und mein Lieblingslied ist, wie heißt das, ein echter Freund oder mein bester Freund. Mhm. Weil das ist quasi die Geschichte über uns beide. Und das spielt er, glaube ich, bis der Tod eintritt. Und das ist auch eine große Ehre für mich. Und dabei ist es eigentlich ein sehr persönliches Lied zwischen uns beiden. Und ja, aber auch für den meinen lieben Freund Boris Bukowski durfte ich einige Lieder machen und der ist für mich also irgendwie auch ein Vorbild, weil man hört einen Satz und weiß, das ist der Boris. Er ist ein hochintelligenter, herzoffener Mensch und für den, er hat mir jetzt allerdings schon seit ein paar Jahren nicht mehr gebeten, einen Text zu machen, da bin ich ein bisschen zwider.
Ja, er hat aber auch schon seit 2017 keine Platten mehr gemacht, gell?
Also so gesehen, mag auch damit zusammenhängen.
Solltest nicht böse sein. Ich glaube, er wird sicher bald wieder eine machen, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Und ich meine, der arme Kerl hat jetzt Dancing Stars überlebt. Also.
Da, wobei ich habe, glaube ich, Dancing Stars überhaupt nie im Fernsehen gesehen. Zum einen, weil ich also meistens in Kenia in meinem Studio oder in meinem Atelier lieber bin als Dancing Stars schauen. War nur ein einziges Mal, als der Klaus Ewartinger gewonnen hat dort, mit dem Wolferl Ambrust dort, habe mich für ihn gefreut, habe aber eigentlich dann die nächsten 15 Jahre Dancing Stars mir nicht angeschaut, ist nicht so, ist nicht meines. Allerdings, als jetzt der Boris auftrat, vielleicht nicht der begnadetste Tänzer, aber sicher einer der intelligentesten, der ist ja topfit, dieser Schweinekerl. Ja, das ist ja unglaublich. Und vor allem für mich war es ein Genuss, weil jedes seiner Statements ist halt geschliffen, weil er halt intelligenter. Es war für mich erfrischend. Er ist, glaube ich, der älteste Teilnehmer aller Zeiten gewesen.
Ja, ich denke schon.
Und aber er ist im Herzen jung und hat mich also fasziniert. Hab dann immer wieder ausgeschaut, also war aber das, ja.
Ich meine, es war ein bisschen tröstend zu sehen, dass andere Leute auch komplett steif in der Hüfte sind. Das tröstet schon, aber du hast recht. Also der hat wirklich viel trainiert in den letzten Jahren. Der war wirklich sehr diszipliniert.
Er hat immer, ich kann mich erinnern, wir waren also in der Zeit, wo er, also es war eben die große Zeit der österreichischen Musik, glaube ich auch Nummer 1 war mit dem Liebe-Mantel oder wie immer der Song geheißen hat. Da waren wir irgendwann einmal auf einer Senderreise in unter anderem auch in Lignano und der hat bei 40 Grad Hitze hat der täglich in der Früh seine 10 Kilometer am Strand. Sag ich, Alter, bist du deppert, da gibt's ja auch etliche Bierstände. Also er hat immer sehr, sehr auf seinen Körper geschaut, im Gegensatz zu mir und anderen. Und er hat aber, was hat mir auch gefallen bei seinem Auftritt, das war glaube ich der erste bei Dancing Stars, den ich gesehen habe, hat einen Zusatzpunkt bekommen, weil er der Rhythmischste war und er ist ja eigentlich Schlagzeuger und sollte, und ich habe ihn damals gebeten, in der Anfangszeit der ERV, doch bei der ERV als Drama mitzumachen. Es hat ihn sehr geehrt, aber er hat keine Zeit gehabt.
Einmal nach Dancing Stars, haben die nie bei dir angerufen, weil das wäre natürlich schon sehr, sehr witzig gewesen, wie der Ewartinger moderiert hat.
Ja, aber ich kann mir
du hast nicht abgehoben mit
einmal erinnern, nein, ich war einmal, das war glaube ich an dem irgendwo, wir waren im Funk, am Königlberg Und der Klaus und zu einem anderen Anlass irgendwas ERV-spezifisches. Und dann war, glaube ich, der Herr Wrabetz und dann noch irgendein kompetenter ORF-Mann. Und da ist dann diskutiert worden von Seiten der Herrschaften, also über die mögliche Teilnahme von B oder C Promis. Und ich habe dann nur mitgekriegt, den Spitzer brauchen wir gar nicht fragen. Habe ich gesagt, sehr richtig. Aha. Das heißt, ich bin von vornherein, wäre nicht, ich hätte es auch nicht, erstens einmal, ich mag diese, ja, dem Publikum gefällt es, also das ist nicht so meins. Also
ja, mache ich lieber. Ich kann das total gut nachvollziehen.
Aber ich wäre auch, glaube ich, hätte das Talent nicht. Der Klaus hingegen hat ja wirklich, also der hat das ja mit Bravour irgendwie. Also das ja, und der ist ja auch nicht der Jüngste gewesen. Ich glaube, wie er gewonnen hat, war er so an die 60 oder so. Und der ist der körperlich auch noch enorm fit, das muss man sagen.
So, vor uns liegt das Weihnachts-, Anti-Weihnachts-, wie immer, Album der ERV. Über die Ursprünge, du hast schon gesagt, eigentlich 1979 von einer etwas schrägeren Tour ausgehend, hast du in der Brigitte gesagt, ja, wir lesen sogar die Brigitte, wenn wir recherchieren.
Also da habt ihr ja mir was voran.
Wahnsinn, gell? Speziell in Hamburg kam das zur Weihnachtszeit sehr gut an. Die gesamte Unterwelt, der gesamte Rotlichtbezirk war da. Die gehen ja nur selten zur Christmette oder zum Apfelstrudel von der Frau Mama. Anarchistisches Liedgut ist da besonders gut angekommen, wobei nicht alles politisch ganz korrekt war. Frage, Deutschland war für die ERV eigentlich überhaupt ein sehr wichtiger Markt, oder?
Absolut, ich glaube auch, und wir haben das Glück gehabt, sehr, sehr früh im Onkel Bö, das ist der vom Lindenberg besungene Traditionsclub, da war am Tag, als wir anreisten, haben wir noch das Konzert von Matt Girona, das waren The Neck, die waren gerade irgendwie weltweit Nummer 1 und wir mit unserem Kasperltheater-Equipment, mit unseren drei Lämpchen haben wir gedacht, na da, jetzt müssen wir da in die Höhle des Löwen. Und da hatten wir aber das Glück, dass am ersten Tag der Otto Walkes an der Kasse gesessen hat und gesagt hat, wollt ihr das Schlechteste sehen, das ihr je gesehen habt, und ab dem Tag war es irgendwie voll. Dann haben wir prolongiert und Hamburg war eigentlich die erste Stadt, wo wir also Fuß fassen konnten. Und da half uns sehr, das war damals das angesagteste deutsche Magazin, Music Express, Sounds Music Express. Und da hatten wir eine Doppelseite oder drei Seiten Artikel, wo der Wilfried als Mischung zwischen Frankenstein und Iggy Pop bezeichnet wurde. Und irgendwie das hat uns dann quasi alle Türen zu allen deutschen Clubs geöffnet. Und ich glaube, in Österreich hätte es nicht so funktioniert irgendwie. Also war quasi der Weg zurück in die Heimat ging quasi über Deutschland.
Und ich meine, jetzt bist du kein Betriebswirt und das wird da wahrscheinlich sogar egal gewesen sein, solange die Schatulle gefüllt war.
Aber, nein, die war eben nicht gefüllt.
Aber hast du einen Eindruck dann später? Also ich denke, der deutsche Markt war wahrscheinlich immer wichtig für euch. Was waren das für Relationen? Wo ist die Kohle eher herkommen? Zu wie viel Prozent aus Deutschland oder aus Österreich?
Ja, es war... Also das klingt jetzt mir fast unangenehm, weil wer populär ist, ist immer verdächtig, aber in unseren besten Zeiten haben wir so 1,5 Millionen Großtonträger verkauft. Davon waren 250.000 bis 300.000 aus Österreich, 50.000 aus der Schweiz und der Rest aus, also Deutschland war schon. Extrem. Allerdings, wir haben ja damals nicht gewusst, dass wir je einen Tonträger haben werden, weil 13 Plattenfirmen gab es in der Anfangszeit der ERV in Österreich und alle haben gesagt, sehr gutes Kleinkunst, Kabarett kann man nur leider nicht verkaufen. Und unsere allererste Single war ja im Zug dieser etwas unheiligen Weihnachtstour in Deutschland. Da hatten wir einen spielfreien Tag in Dortmund und der etwas linkslastige Pläne Verlag, der dann in der Folge auch das Café Passé herausgebracht hat, hat uns die Chance gegeben, da eine Single aufzunehmen. Die haben wir, glaube ich, in 2 Stunden haben wir die beiden Titel eingespielt. Sehr, sehr musikalisch fragwürdig, aber egal. Nur das Problem war, die Nummer hat geheißen, ich bin der geile Weihnachtsmann und wurde folgerichtig nie im Rundfunk gespielt. Aber wir hatten eine Single. Und ein bisschen besser ist es dann gegangen mit Café Passé. Da haben wir zwar eher also einige so ein Berliner Wecker, Kleinkunstpreis oder so irgendwas, aber war immer noch den Plattenfirmen völlig klar, nettes politisches Häufchen, aber kann man nicht verkaufen. Und wir waren auch der Ansicht, haben wir gesagt, was natürlich in der Anfangszeit schön war, wenn man also quasi nicht dirigiert wird von der Industrie oder von Plattenfirmen, dann macht man halt einfach das wie Tradiwaberl, das, was ja, man fährt den Leuten mit dem Arsch ins Gesicht und kümmert sich nicht um Spielbarkeit oder Nichtspielbarkeit. Und in der Folge haben wir dann schon sehen müssen, dass es dann bei Texten, ja, aber das kann dann, man kann das dem bundesdeutschen Bürger nicht zum Frühstück, und dann ist halt rausgekommen, dass halt nur so die, ich nenne es auch die keimfreien Nummern, also wie im Banküberfall, Fata Morgana, also die leicht verdaulichen, haben dann quasi auch dieses Image der Klamauk-Band geprägt, was die RV aber nie war, aber was uns aber immer gestört hat. Nicht? Aber es war natürlich auch bei Fernsehsendungen, wo wir gesagt haben, wir spielen euch irgendwann so einen Hit, den ihr wollt. Wir hätten aber auch gern das Murterl oder Willkommen im Neandertal. Dann haben sie gesagt, ja, das könnt ihr machen. Und meistens ist aber dann die Nummer rausgeschnitten worden. Aber wie gesagt, es gibt nichts zu schimpfen. Ich bin ja an allem schuld. Ich habe den Schaß auch getextet. Und wer also sich über Erfolg beschwert, der lügt auch ein bisschen. Also bei den Live-Konzerten.
Was ich mir noch gefragt habe, haben die da im hohen Norden ihre Texte dann auch verstanden oder hat es da manchmal hübsche Missverständnisse gegeben?
Kaum, weil also speziell die zwei Städte, das alte Berlin, das damals ja noch im Osten lag, und Hamburg waren so quasi die kulturell offensten. Und wir haben ja nie wirklich Mundart gemacht. Das heißt, sie haben zwar schon manchmal nachgefragt, was heißt ein Palmas und über Falmas und Puffen und Bluffen. Aber sie gesagt, das ist der südliche Charme der Bayern, weil viele haben gedacht, das ist eine bayerische Band. Aber es gab also speziell dort kaum Schwierigkeiten, weil die RV, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, also weit entfernt von hannoveranischem Hochdeutsch, aber doch verständlich oder assoziierbar.
So, und jetzt schreiben wir das Jahr 2021, bald schon 2022. Wie lange hast du gebraucht, um dich selber von der Idee zu überzeugen, ein Weihnachts-Anti-Weihnachts-Album zu machen?
Ja, eigentlich wollte ich das unmittelbar nach dieser 79er-Tour machen, weil ich gesagt habe, das ist irgendwo, es gibt da jetzt noch wenige überlebende ERV-Fans, die sagen, also auch die politische ERV war hochkarätig, wunderbar. Auch die kommerzielle hat ihre Reize gehabt, aber die geilste Show war eher Weihnachtsshow. Nein, ich wollte eigentlich dann immer, quasi, das wurde halt dann immer verschoben. Sagen wir, nein, jetzt haben wir gerade ein neues Album, jetzt müssen wir auf Tour gehen. Aber kurz danach habe ich gesagt, dann setzen wir uns kurz zusammen und machen wir endlich das Weihnachtsalbum. 2012 war es dann so weit, dass ich das musikalische Programm vorliegen hatte, weil ein guter Freund, auch ein Grazer, der Harry von der Rockgruppe Jerks, der hat in Berlin ein Studio und war auch schon zigmal in Kenia, und mit dem arbeite ich ewig schon zusammen, haben wir also dieses Weihnachtsalbum einmal vorgelegt. Jetzt gab es drei Gründe. Der eine war, der Klaus hat gesagt, als Nicht-Teilnehmender im Jahre 79, wer braucht den Schaß? Meinst, ist das wirklich wichtig? Glaubst, bringt das was? Also ihm konnte ich das nicht so schmackhaft machen. Hingegen sehr wohl, also den alten Mitstreitern wie Eik Breit, der vertreten ist, Mari Potazzi, der ist also da für mich eigentlich der Anarcho-Sänger Nummer 1 der ERV, Steinbecker sowieso, war auch lustig im Studio, habe ich gesagt, Gerd, du hast einmal den inhaltsleeren Song Rollover to Bethlehem gesungen, hat er gesagt, klar, bin ich sofort dabei, kam ins Studio in diesem Frühjahr und hat es One Take eingesungen. Da kann man sagen, er kannte es schon, allerdings 42 Jahre später, wie auch immer. Das heißt, die Leute, die damals teilgenommen haben, die haben mehr Zugang gehabt als der Klaus. Und zum Zweiten habe ich dann 2011 auch den Herrn, meinen fast politischen Mentor aus Zeiten der Schmetterlinge, den Reza Taritz, dann einmal kontaktiert und ihm den Song, weil ich gesagt habe, das kann nur einer singen, das Lied, heute möchte Arme möchte das Christkindl verfeiern. Der hat mir jetzt 10 Jahre später gesagt, habe ich nie gekriegt. Ich glaube, der hat es entweder gleich einmal ungehört im Papierkorb verschwunden. Und das Zweite war dann, dass das Trinkerlied am Christkindlmarkt, wollte ich, dass das der Ambro singt. weil es kann nur einen geben und es ist er, weil er hat auch
immer Expertise
bei,
einfach auch.
Bei uns, also immer, wenn wir in der Wiener Stadthalle gespielt haben, ist er immer bei unserem letzten, bei unserer letzten Draufgabe auf die Bühne gekommen und hat also beim Morgen fange ich nächstes Leben an, hat er immer dann zu mir gesagt, Spitzer, weißt du, ist mein Lied, eigentlich mein Lied. Und er hat es einmal gesungen und es stimmt, also so wie er diese geerdeten Typen verkörpert. Und der hat aber damals mir mitteilen lassen, vor 10 Jahren, über unseren Freund Peter Fröstl und gemeinsamen Booker und so weiter, hat er gesagt, vermutlich wird sich das so angehört, also, Sogenspitzer, zwei Sachen sind mir heilig, Skifahren und Weihnachten. Damit wurde das Thema wieder ad acta gelegt. Und es hat noch eines Jahrzehnts bedurft, dass jetzt das Album doch noch erschienen ist, was aber nicht heißen soll, gut Ding braucht, weil so gut ist es nicht. Mir gefällt es trotzdem. Und jetzt muss ich dem Klaus, der zur Zeit gerade in Kenia für seine Familie am Meer ein schönes Haus baut, muss ihm auch danken, dass ihm das Ganze nicht so konveniert hat, weil ich dadurch jetzt eine totale Breite an Interpreten zusammentrommeln konnte. Und der Pandemie müsste man eigentlich auch danken, weil ansonsten wären die alle auf Tour gewesen. Also irgendwie war also diese Kreativpause, weil in unserem Kenia-Studio konnte kein Techniker runterfliegen. Und da habe ich gesagt, naja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert es nie. Und so ist es quasi nur eine Einlösung eines alten Versprechens. Ja, wie gesagt, 42 Jahre später ist es jetzt da und gefällt mir nach wie vor, weil ich ein kindischer Trottel bin.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es auch total gut, ohne jetzt schleimen zu wollen. Das ist eine überraschende Platte, es ist eine überraschend bunte Platte. Du hast schon gesagt, es hat eine ziemliche Bandbreite. Den Steinbecker hätte man ja fast noch erwartet, aber Willi Resetaritz, das war schon mal sehr erfreulich. Paul Bizzera, Turbo Bier etc. Jetzt ohne Namen zu nennen, hat es dann auch Absagen gegeben, außer dem Amboss?
Nur eine einzige Absage. Weil bei der Neutextung von der allerersten Single, die ja damals der Steinbecker eingesungen hat, habe ich gesagt, das ist der alte Text, der hat sich nur auf Konsumkritik gesagt, das ist ein alter Hut aus den 70er, 80er Jahren, das braucht man nicht, das müssen wir jetzt irgendwie auf Sexbusiness und so weiter machen. Wie er den Text gelesen hat, hat er gesagt, Alter, saufst wieder oder nimmst schon wieder Drogen, das singe ich da nie. Und dann habe ich also im Zuge meiner Recherchen eine Rockgruppe mit kabarettistischen Zügen, nämlich Horst, gefunden irgendwo im Internet. Die hingegen, wie wir uns getroffen haben, gesagt haben, kann man diesen Text nicht ein bisschen schärfer machen. Das sind so die Generationsunterschiede. Und was mich besonders freut, die sind ja gleich mit 3 Songs vertreten, mit einem eigenen von ihnen. Ja, mit einem eigenen von ihnen, mit dem Scheitelknirn am Heiligen Abend. Und sind wunderbar frische Leute, die quasi mich so an die Ur-ÖRV erinnern. Und wir haben jetzt auch ein Video gestern schon vorgestellt, wo quasi ich in der Minderheit bin, weil da gibt's einen alten ÖRV Methusalem und 5 frische Junglehrer, die wie der Stefan Weber damals ihren Schülerfrust auf der Bühne kompensieren. Und denen muss man nicht sagen, weil die acten, die bieten an, die kommen mit ihren Kostümen, das ist quasi, hat mich so, das war ein kleines Déjà-vu in die Anfangsjahre der ERV. Und morgen machen wir eben das zweite Video im Freien, klarerweise, und da führen Sie Regie. Ich bin der geile Weihnachtsmann. Ob das allerdings jetzt 42 Jahre später im Radio gespielt werden wird, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber es macht Spaß mit diesen jungen, zu Unrecht noch relativ unbekannten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, das ist toll mit denen.
Ja, du spürst mir den Ball da immer ganz charmant hin und her, weil ich habe mir gedacht, seit den 80er Jahren hat sich natürlich das Format Radio, ich würde mal sagen, noch kuschelweicher gestaltet. Die würden womöglich halt manche Sachen auch nicht mehr spielen von damals. Was glaubst du, was werden es von dem Album tatsächlich spielen und wo wird es echt knirschen, weil es sind schon Songs, wo da echt mal keine Zensur ist. Also da ist schon.
Ja, aber ich glaube, ein ERV-Konzert hätte es 100-fache eingebracht das war wirklich nicht, das waren nicht pekuniäre Überlegungen oder eine Wiedergeburt oder ein Hervorzehren aus dem Jenseits der ERV. Das war einfach, das hat gemacht, gehört seit Jahrzehnten. Und da denkt man einfach an das gar nicht. Und jeder der Interpreten durfte sich ja seinen Song aussuchen. Nicht? Und erstaunlicherweise war ja auch ein guter, lieber Kollege, ganz ein herzensguter Mensch, der Lemo, mit dem, der ja schon vertreten war von seinem letzten Album mit Gegen den Wind, der hat sich zum Beispiel zu meinem Erstaunen das Suizidlied, das schwarzhumorige, das glaube ich jeden lebensfeindlichen Wiener schon zu viel ist, sich ausgesucht. Aber das ist genau das Spannende, dass jeder konnte sich das Lied auch, dass der Christopher Seiler, der also auch eine gewisse Bodenständigkeit besitzt, sie natürlich jetzt quasi, als dass der einspringt, statt des Herrn Ambros. Und das Lied zum Beispiel ist am Christkindlmarkt, das könnte ich mir vorstellen, dass das hin und wieder irgendwo von einem, ja, vielleicht zu hören ist, aber ich glaube, den Großteil wird man nicht im Funk hören.
Ja, aber es fängt ja schon an anscheinend. Also die ersten Geschichten werden offensichtlich doch gespielt, wo ich immer noch gedacht habe, wo du wahrscheinlich schon mit Widerständen wirst rechnen müssen, ist die katholische Kirche, oder?
Ja, aber das ist, also diese seitdem wir das Lied vom Murderl rausgebracht haben, wobei, also wie immer, also glauben darf natürlich jeder, was er will, aber gewisse Institutionen mit Machtanspruch, das sind mir also halt immer, oder der ERV immer schon ein Kreidel gewesen. Das heißt, diese kleine Animosität zwischen ERV und Kirchenorganisationen, nicht Gläubigen, weil, wie gesagt, der Glaube selber ist ja nicht das Problem, aber wie hat der Dalai Lama vor kurzem oder vor ein paar Jahren so richtig gesagt, der selbst als Oberhaupt einer religiösen Philosophie zu sehen ist, der hat gesagt, ich glaube, die Welt wäre ohne Religionen eine bessere und ich muss ihm nur recht geben. Wobei, wie gesagt, nicht der Glaube das Problem ist, sondern eben
die Interpretation.
Genau, oder die Firmen oder
die
oder
Firmen.
Auch, wenn ich mir überlege, sowohl die Bibel ist x-mal umgeschrieben worden, wie zum Beispiel auch also Islamisten sich ein paar kleine Teile aus dem, weil in allen Büchern steht drin, du sollst nicht töten oder so, aber das sucht sich halt jeder dann das aus, was er brauchen kann. Er findet noch kurz den Ablass, dass ein bisschen Geld reinkommt, aber wie gesagt, nichts gegen den Glauben, auch nichts grundsätzlich gegen Weihnachten, weil ich bin ja auch als Kind habe ich Weihnachten geliebt und bis zu meinem 25. Lebensjahr wollte ich nie beim Aufputzen des Baumes dabei sein. Ich wollte dann immer, wenn die Tür aufgeht, wenn das Glöcklein erklingt, den steirischen Weihnachtsbaum, leider Gottes, nicht mit Rumflascheln, sondern halt mit roten Äpfeln und Strohsternen. So liebt es meine Frau Mama. Mit viel Glück waren 5 Windgepäckgeschichten drauf. Also das war für mich immer, das würde ich auch meinen Kindern, ich habe eine Tochter, die ist 43, mein Sohn eben 2,5, nie kaputt machen wollen. Nur eben, wenn die Menschlichkeit oder Termini wie Nächstenliebe oder Kriegspause, wenn sie das auf 24 Stunden pro Jahr beschränkt, das stört mich nicht, weil das gibt es irgendwie in der Umtextung, die auch aus dem Jahr 79 stammt, von Stille Nacht, Heilige Nacht, wo es in der letzten Strophen dann, glaube ich, das geht so irgendwie wie killige Nacht, bleiige Nacht, heute wird keiner umgebracht, Bomben schweigen, der Panzer ruht, für einen Tag ist fast alles gut, doch morgen in himmlischer Ruhe schlagen als Retter wir zu. Also mir kommt dieses, man sagt, eine Kriegspause für einen Tag, sage ich, da legt es mich doch am Arsch. Oder diese Dinge, wonach die Menschheit für einen Tag tief gräbt, die sind wunderbar, aber die sollten sie aufs ganze Jahr verteilen oder übers ganze Jahr erstrecken. Dann würde ich wieder ans Christkind glauben.
Hat der Thomas Spitzer trotzdem ein Lieblingsweihnachtslied? Und wann es von Elvis aus Mexiko ist oder sonst was?
Nein, ich habe, also meine Frau Mama hat mit meiner Schwester dann immer, also wie mich immer enthalten, also dem dann immer, also eben die Klassiker gesungen. Ich habe aber schon damals, kann ich mich erinnern, als Kind habe ich gesagt, es ist ein Ross entsprungen und ich habe dann immer an Bonanza gedacht, es ist ein Ross entsprungen. Also ich habe nie irgendwas ernst genommen. Aber es gibt einen Titel, der mir inhaltlich gut gefallen hat, den hat der Sir Cliff Richard vor 20 oder 30 Jahren gemacht und da war genau dieser Inhalt. Er wünschte sich Weihnachten das ganze Jahr und Frieden, Weltfrieden das ganze Jahr. Das hat man, weil der auch sehr katholisch ist irgendwie, hat man sehr imponiert, weil ich gesagt habe, das ist ein absolut richtiger Ansatz. Ansonsten so, ich bin glaube ich nicht geboren. Ja, ich bin geboren, um Weihnachtslieder anders zu interpretieren. Aber wie gesagt, keinem Kind dieser Erde sollte Weihnachten kaputt gemacht werden. Ich bin nicht der grüne Grinch, der Weihnachten stiehlt, aber halt unter anderen Gesichtspunkten auch gerne sieht.
So, ich muss noch einmal die Brigitte zitieren. Dort gibt es die schöne Passage von dir. Ich habe seit Jahrzehnten den Wunsch, ein Buch über die ERV zu schreiben. Das hört aber mit dem ersten Hit auf. Ab dem ersten Hit wird unspannend, das kann jeder Trottel googeln. Alle guten Geschichten sind davor geschrieben worden. Das wirklich Spannende ist, wenn jede Plattenfirma sagt, euch kann man nicht verkaufen, ihr werdet nie im Leben eine Platte veröffentlichen. Ab dem Augenblick, als wir nicht mehr zu siebend auf dem Boden geschlafen haben und indischen Gemüsereis mit Nüssen und Rosinen gegessen haben, wird es uninteressant. Da ging es noch ums nackte Überleben. In den ersten 5 Jahren wurden uns 20 Mark pro Konzert ausgezahlt. Das hat genau gereicht. Für 2 Schachteln Zigaretten und ein Bier aufs Essen kann man verzichten. So, jetzt bleibt uns eine Frage. Wann kommt das Buch?
Ich habe das teilweise auch schon geschrieben und das muss den Titel tragen, die 7 mageren Jahre und was da also in der Brigitte, das ist alles
völlig total, korrekt zitiert
ist,
wird.
Ist
ne?
Absolut korrekt, muss ich der Dame nach wie vor, ich war ein bisschen überrascht, dass die Brigitte sich speziell zu diesem Thema an die ERV wendet, aber da ist bis jetzt alles hochamtlich und korrekt und das, also dieses Versprechen ist ja jetzt schon gegeben, wann es rauskommt, weiß ich nicht, wann es halt, wie gesagt, gewisse Dinge dauern ein bisschen länger. Aber es wird sicherlich mit dem ersten Hit enden, weil also wirklich die ganzen, meine Tochter zum Beispiel hat mir vor schon 2, 3 Jahrzehnten, als ich so pubertierend unterwegs war, die wollte nichts hören von der ERV. Sie war oft genug auf Tournee mitsitzen und gesagt, Papa, erzähl was von der Anfangszeit, erzähl was, weil die wirklich guten Geschichten schreibt man halt, wenn man keinen Erfolg ja. hat und das...
Wir stellen uns das ein bisschen Leningrad-Cowboys-mäßig vor, oder? Die haben ja, immer Zwiebeln gegessen und...
Liebe ich natürlich, muss ich als ERVler natürlich lieben. Habe sie leider Gottes nie live gesehen, aber diese Videos, die ich von ihnen kenne, nicht nur das Outfit betreffend, das ist.
Ich habe sie gesehen, aber das war dann schon in ihrer kommerziell erfolgreichen Zeit und das ist dann halt nur die halbe Miete, das muss man sagen. Apropos gesehen, Konzerttour, du hast eine neue Tour de facto ausgeschlossen. Zeitgleich mit eurem Album ist jetzt die Platte von ABBA herausgekommen. ERV und ABBA in einem Satz ist auch schön.
Das ist erstaunlich.
Ja, wenn ihr das verraten darf, eure Platten gefällt mir besser, aber egal. Die machen auf jeden Fall im Frühling 2022 Avatar-Konzerte. Mhm. Wahrscheinlich zu Recht, wenn man gesehen hat, wie die alten schwedischen Pensionisten und Pensionistinnen ausschauen. Aber meine Frage ist, wäre das nicht eigentlich was für euch Spaßvögel, zumal eben Grafik und 3D und so eigentlich ja relativ intensiv bei euch ankommen ist, so virtuelle Spitzers und Eberhardingers?
Nein, ich finde das unspannend. Okay. Also wenn, dann muss man die alten Faltensäcke und die Dinosaurier und die Methusalem so sagen, wie sie sind. Aber dieses Thema ist ausgeschlossen, weil der Klaus und ich seit Jahren schon sagen, das Schlimmste wäre, wenn man mit seinen 7, 8 Hits dann irgendwo im Rollator dann durch Bierzeute tingelt. Also und dann haben wir gesagt, wenn man aufhört, dann mit einer gewissen Restwürde und zu einem guten Zeitpunkt, das bleibt auch so. Und würde ich glaube natürlich nicht an ein nächstes Leben, weil dieses ist schon hart genug, aber so, würde ich reinkarniert werden, dann würde ich eine Metalband machen, auf jeden Fall, und keine ERV mehr. Aber gut. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht gibt es einmal ein spitzisches Metal-Album. Ich weiß es nicht.
So, jetzt kommen
Wobei,
wir
mal. Wobei, ich muss zu ABBA, pardon. Das ist mir ins Wort gefallen. Ich muss sagen, das war ja so, dass es ja alle, also die gesamte Menschheit hat gesagt, aber ist scheiße, höre ich nicht. Und warum haben denn dann Milliarden umgesetzt? Ich weiß es, also ich würde sagen, die Kompositionen des Pianisten, also das sind schon tolle Melodien. Also, das
also
das,
ich möchte eins sagen.
Vom musikalischen
muss ich sagen. Das war ja eine Zeit, war das nicht opportun, aber ich kann das sagen, bevor ich Grönemeyer und ihr vorgehört habe, habe ich natürlich aber gehört.
Nein, ich
so wie jeder andere. Und das war total prägend und total super.
Weil ich muss also sagen, also vor allem vom Arrangement her, und da ist ja federführend eben der Herr, glaube ich, Björn ist der.
Der Björn ist das, ja.
Also der würde ich fast sagen, es gab also im letzten Jahrtausend zwar wirklich unglaublich innovative und auch prägende Bands. Das eine waren die Beatles und das zweite natürlich in einer leicht ondulierten Art und Weise halt die ABBA, aber man darf also nicht nur schimpfen, man muss schon auch sagen,
da ist schon musikalisch. Ich glaube nur, das neue Album hat mir jetzt ein bisschen Blaus daherkommen. Aber ich muss auch sagen, an der Stelle, und das sage ich immer ganz offen, die Agnetha war einfach Wahnsinn. Also ich bin so gestanden auf die.
Nein, das ist ja, kann man ruhig zugeben.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, nach dem ABBA-Ende hat ja dann der Björn ein Soloalbum gemacht, das One Night in Bangkok, oder Jazz hat das, glaube ich, geheißen. Und wie gesagt, hätten ABBA seit Leben so geklungen, wäre ich ABBA-Fan Nummer 1. Das war für mich eigentlich das geilste ABBA-Album, das aber nicht mehr unter ABBA-firmierte, sondern halt unter Solo-Projekt. Nein, aber musikalisch muss man schon, also man muss schon Respekt haben vor guter Arbeit und da sind schon ein paar Melodien dabei, die sind ewig.
So, jetzt habe ich noch ein paar eher globale Fragen. Die erste ist eine Klatschreporter oder aber auch Greenpeace-Frage, je nachdem. Du hast einen kleinen Sohn, du hast das schon erzählt. Wie geht es da angesichts seiner jungen Jahre mit solchen Themen wie Klimawandel? Weil das wird den ganz schön treffen, ne?
Naja, die ERV hat ja auch dieses Thema schon Jahrzehnte davor behandelt. Und da muss ich jetzt zur Ehrenrettung des Herrn Udo Jürgens sagen, ich war ja auch einer, der gesagt hat, im Schlagerfuzzi. Fuzis brauche ich nicht und den Udo Jürgens oder Würgens, wie er damals geheißen hat, den kenne ich vom Weghören. Und dann habe ich ihn einmal kennengelernt, weil er hat gemeint, ich könnte vielleicht für ihn einen Text machen und bin draufgekommen, dass er einer der politischsten Typen ist. Nur sein Gesangsstil war halt nicht der, der mich fasziniert hat. Und wie wir uns dann befreundet haben, habe ich mir nachgedacht, also was hat er eigentlich schon gemacht? Und dann war er zum Beispiel der erste Pro-Gastarbeiter, Song war ja der griechische Wein. 5:05 war das erste quasi Umweltlied. Das heißt, der hat halt nur durch seine Art und Weise zu singen viel Feinde gehabt. Inhaltlich war aber er ein hochinteressanter Mensch. Wir waren einmal in Zürich essen und am Nebentisch machen irgendwelche leicht illuminierten Typen irgendeinen Judenwitz. Und ich habe dann so getan, als würde ich ihn nicht gehört haben. Er steht auf und scheißt jetzt zusammen. Da habe ich gesagt, der hat eigentlich mehr Rückgrat als ich. Ich habe so dann, muss ich ja nicht gehört haben. Also das ist auch, was die Politik im Allgemeinen betrifft. Früher ist ja an den Biertischen noch von allen Fraktionen mit roten Köpfen nach dem fünften Bier noch wenigstens gestritten worden. Heute wird ja die Dialog Qualität ist sowas von unterm Hund, heute redet keiner mehr. Entweder wird er irgendwie medial hinterrücks gekillt oder so. Das heißt, sich zusammenzusetzen, auch mit politisch Andersdenkenden, ist für mich der erste Schritt, wie auch was die Weltreligionen betrifft. Der Dialog ist das, was die Menschheit dringender braucht als alles andere. Und ich hoffe, dass in diese Richtung einiges passiert, weil, wie gesagt, also diese gespaltene Welt, kann man schon sagen, wo die Kluft permanent zunimmt, das ist ja furchtbar, nicht? Also das wird nur mehr irgendwie polarisiert, vernichtet, Freund, Feind. Wobei auf der anderen Seite, jetzt ist es natürlich an mir, schaut, dass die ERV nicht mehr gibt. Ich arbeite gerade an
Verschwörungstheorien.
Ja, ist eh klar.
Also, es wird Zeit für neue Verschwörungstheorien.
Ja. Aber wie auch immer, meine Monologe musst du unterbrechen, weil ich plapper.
Das mache ich eh. Ich habe auch nicht vergessen, dass du die Frage nach deinem Sohn jetzt geschickt umschifft hast.
Nein, natürlich ist
aber
es...
Aber ich würde da ein bisschen anschließen und würde kurz mal Kenia ins Spiel bringen. Du bist eben schon seit vielen Jahren sehr oft und sehr lang dort. Jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich und transparent mal für uns, wie schaut es dort aus von wegen Pandemie, Klimawandel und sonst was?
Ja, Sie haben zum Beispiel, was der Vorteil ist, halt nicht diese Industrie, deshalb sind die Meere noch relativ intakt und die japanischen, diese Mega-Netze von 50 Kilometer, also die dann die Thunfische da und Hai und was weiß ich was wegen derer Flossen, das sind nicht die Afrikaner oder jetzt Kenianer im Speziellen. Und da, also das heißt, da sind halt sehr oft eben andere Leute am Werk. Und es gibt eine junge Generation, die zum Beispiel Strandsäuberungen macht. Das sind also einheimische junge Kräfte. Es gibt also die Maskenpflicht, die wird genauer genommen als hier bei uns. Es gibt zwar nicht per Todesstrafe, aber unglaubliche Strafen, wenn du mit Plastiksackeln unterwegs bist. Das heißt, sie sind zwar noch Lichtjahre von einer Demokratie entfernt, weil es noch immer ein korruptes Land, aber sie sind in ein paar Ansätzen sehr, sehr fortschrittlich eigentlich schon. Und das ist aber halt eben die Hoffnung auch, dass es die Jungen werden das richten, was die Alten auch nicht richten wollen. Nicht? Weil Hauptproblem ist natürlich, dass also gerade diese Oberschicht der Politiker, die sind ja gar nicht interessiert, dass ein Bildungssystem entsteht, weil ansonsten, wenn da jetzt eine gebildete Generation heranwächst, dann sind die Späßchen vorbei. Aber wie gesagt, Kenia hat auch diesen, abgesehen davon, dass es zwischen Allerheiligen und Ostern ein wenig freundlicher ist. Wir haben seit 3 Jahrzehnten unsere Studie, ich betreibe es noch immer. Ist es halt so, dass man auch eine gewisse Bescheidenheit lernt, weil also bei uns wird halt permanent kritisiert, das und das passt nicht und dieses und das sei nicht gut und das Drittauto hätte einen kleinen Makel oder was. Und in Kenia, auf die Frage meiner Tochter oder auf die Antwort, meine Tochter musste mit so 13, 14, ich gesagt, scheiße, jetzt muss ich wieder in die Schule. Und meine Angestellte haben gesagt, was, du darfst in die Schule. Und bei uns, wir haben 70 Jahre, also dieses seit Menschengedenken, diesen Sonderluxus, keinen Krieg miterlebt zu haben, gerade in Mitteleuropa, sind sozial gebettet. Keiner leidet an Not oder Hunger. Und bei uns wird 1000-mal mehr gejammert als in Kenia, weil da ist jeder Tag ein guter, wenn man noch lebt. Und das heißt also, diese Bescheidenheit, die ich in den letzten 3 Jahrzehnten gelernt habe, die sollte man also irgendwie, also ich würde auch sagen, jeder, der nicht zufrieden ist bei uns, sei es jetzt Schweden, Deutschland, Österreich, der sollte einmal 3 Wochen Urlaub in einem Kriegsgebiet machen oder in die dritte Welt kommen, dann fährt er wieder bescheidener nach Hause.
Es wird ohne Bescheidenheit nämlich auch, glaube ich, nicht gehen, Nein. wenn man ehrlich nachdenkt, wie das da weitergehen soll. Es ist ein bisschen unfair, weil unsere Kinder werden ein bisschen bescheidener werden müssen, als wir waren und als unsere Eltern waren. Das ist ein bisschen unfair. Es wird uns aber nicht der Sport bleiben. So, jetzt kommen wir langsam zum Finale. Was dich mit dem Udo Jürgens verbindet, ist, dass du dich seit 2019 auch Professor nennen darfst. Bei welchen Gelegenheiten nutzt du das?
Nie.
Okay, das habe ich irgendwie befürchtet.
Nein, um Gottes Willen. Ich habe das da bei dem Graz-Konzert, wo mein, das ist auch eine
Schwierigkeit. Aber das ist ein offizieller Titel, ne? Das war ein offizieller Titel. Faschingswort,
ne? Ja. Und das Lustige war ja das, dass ich bin ja mit dem Franz Wobes als missratener Schüler irgendwie fast täglich vom Klassenvorstand im Kepler geohrfeigt worden und in die letzte Reihe gesetzt. Aus euch zwei Trotteln wird nie was. Und wir sind wirklich, also damals gab es ja noch die ordentliche Watschen und so weiter. Und uns beiden wurde prophezeit, dass also wir in der Große enden werden. Und aus dem Grund habe ich bei dem Graz-Konzert, als mir der Professortitel dann öffentlich verliehen wurde, habe ich mir gewünscht, dass der Franz Wobes, obwohl nicht mehr Landeshauptmann, mir den überreicht und habe dann dort irgendwie gesagt, meine Frau Mama wäre sehr stolz und habe ich gesagt, Mutti, wo immer du bist, aus deinem Sohn ist das geworden, was du immer gerne hättest, ein Vollakademiker oder mit einem Ehrentitel noch dazu. Aber ich verwende das natürlich nicht. Visitenkarte habe ich nie gehabt und ich sage bei keinem Arzt, dass ich Magister oder sonst was bin, weil ich sage, das ist sowas von ich kenne so viele Trotteln, die einen akademischen Grad haben.
Das ist aber wenn der Thomas Spitzer den nächsten Runden Geburtstag hat, ich glaube, seine Freunde legen jetzt schon zusammen für Wunschkennzeichen G-Prof 1 oder so. Oder
nein, FB. Meine Feinde, weil die wissen genau, dass mich das stört. Nein, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ganz unverdient kriegt man auch nicht das. Also natürlich, also ich will nicht sagen, ich schäme mich dafür, ist ein Blödsinn. Nicht? Ja. Also aber ich trage das natürlich nicht vor mir her und es tut mir nur leid, dass meine Mutter das nicht miterlebt hat, weil der hat sich gesagt, naja, obwohl er Musiker geworden ist, vielleicht habe ich mich doch geirrt in meinem Sohn.
So, jetzt ehrlich, wie feiert Familie Spitzer Weihnachten?
Eigentlich extrem traditionell. Nur in den letzten Jahrzehnten war ja meine Tochter meistens in Kenia bei mir. Und nachdem es dort also ganz, ganz selten steirische Fichten, Tannen und ähnliches Nadelgehölz gibt, eilt der Spitzer immer in den Busch und improvisiert dort irgendeinen Weihnachtsbaum. Und der steht, man glaubt es zwar nicht, vom Krampeltag, vom 5. Dezember bis zum 6. Jänner, bis zum Heiligen Dreikönigstag, auf meinem Terrassentisch. Und da brennen leider Gottes keine Bienenwachskerzen, die gibt's unten nicht. Aber halt so ein billiges englisches Kolonial Elektrolicht, und mein Sohn hat schon den letzten Weihnachten, also hat er schon gezeigt, also hat sofort einmal den Ein- und Ausschalter gefunden und hat sich also sehr ergötzt an diesen Bäumchen oder diesen Baumersatz mit den blinkenden Lichtern. Allerdings diesmal ist er schon 2,5 und ich befürchte, er wird beim Auspacken einiger unvermeidlicher Weihnachtspakete, weil das braucht der Kind natürlich.
Du wirst ihm die Platten schenken wahrscheinlich,
ne? Nein, die hat er schon, er war im Studio auch mit, okay. Der kennt schon alles. Nein, das werde ich ihm weder schenken noch, aber er wird dann sagen, habe ich schon, brauche ich nicht. Wo ist die Playstation und wo ist der ferngesteuerte Roboter? Zu solchen Äußerungen ist er leider schon fähig. Aber wir werden versuchen, ihm ein schönes Weihnachtsfest natürlich zu gestalten, weil, wie gesagt, nichts gegen Weihnachten im Grunde, aber Menschlichkeit, Nächstenliebe, Weltfrieden, das ganze Jahr. Liebes Christkind, erhöre deinen alten Spitzer.
So, Wordrap ganz zum Schluss. Oje. Ganz kurze Antworten. Graz oder Nairobi?
Graz im Sommer, Nairobi im Winter.
Beatles oder Stones?
Stones.
Aha, obwohl du eigentlich zuerst gesagt hast, die Beatles
waren so genau. Stimmt, ja, aber ist das die Frage, hättest du gesagt, vom musikhistorischen Wert hätte ich sofort Beatles gesagt.
Aber Stones von deiner waren
einfach
Attitude.
Mit Street Fighting Man und Satisfied. Das war aber nur aus meiner Jugend. Das heißt, musikalisch wertvoller waren natürlich die Beatles, keine Frage. Aber in meinen jungen Jahren hat man nichts hart genug sein können.
Wenn es nicht Weihnachten ist, dann vielleicht Ostern oder Pfingsten?
Weder noch.
Ich habe immer Ostern gut mögen. Das Wetter ist relativ schön.
Stimmt, ja.
Ja.
Wettermäßig Wetter ist gut Ostern und, gut, genau.
Es gibt auch ein bisschen Geschenke und man isst relativ viel.
Ist cool, genau. Ja. Stimmt, ja. Danke.
Tradiwaberl oder Alkbottel?
Zuerst Tradiwaberl, dann Alkbottel, weil der Ex-Alkbottel Schlagzeuger bei uns 5 Jahre gespielt hat.
Okay. Du lebst ja das halbe Jahr dann doch irgendwie in Feldbach, oder? Wenn die Recherchen stimmen.
Stimmen nicht so. Ganz, aber das heißt, wenn ich.
Aber sag mal, du bist öfter.
Im Sommer, ja,
genau. Wo trifft man die dann am ehesten? Im Klemm oder in Sissis Weinbar?
Ah, beim Gasthof Tscheitei. Dort residierte ich 30 Jahre. Nur jetzt bin ich auf mein Sommerhäuschen in Fähring ausgewichen, weil das im Grünen ist und wenn schon der Vater 30 Jahre lang in einem Gasthaus gewohnt hat, muss ja mein Sohn nicht auch in der Nähe von alkoholisierten Oststeirern aufwachsen. Aber Sissis Weinbar ist auch gut, ja.
Mhm. Ja, weil leider, die haben ja ein bisschen Wirtshaussterben. Also ich war ja beim Kirchengast sehr gern und den gibt es ja, nicht mehr.
Das ist eine meiner liebsten Freundinnen und die haben leider Gottes, aber auch pandemiebedingt früher dann, sind sie in Ruhe. Aber wir sind trotzdem sehr gut befreundet und auch via Internet hin und wieder in Kontakt. Allerdings, was ich hervorheben müsste, das einzige Lokal, das nie sterben wird, das ist das, wo ich, glaube ich, seit 40 Jahren schon verkehre, das ist das Café Fuchs, weil das sind die ganzen üblen Kerle, die meines Alters sind und erstaunlicherweise trotz ungesunden Lebenswandel noch immer am Leben sind, die treffe ich dort und dort wird genau über die gelästert, die gerade nicht da sind.
Okay. Letzte Frage, rot oder schwarz?
Meinst du das politisch oder Wein? Nein, schwarzen Wein gibt es nicht.
Nein, eigentlich mehr so wie im Casino oder so.
Schwarz, wie meine Seele, ist meine Lieblingsfarbe.
Kann man nichts machen. Gut.
Aber
du hast eine rote Uhr wenigstens.
Bitte?
Aber du hast eine rote Uhr wenigstens.
Ja, natürlich. Das ist ja. Ja, ich sage ja, eigentlich sind meine zwei Lieblingsformen. Heute habe ich zwar einen anderen Pullover an. Eigentlich eh schwarz und rot.
Dann geht das schon irgendwie. So, lieber Herr Spitzer, lieber Herr Professor Spitzer, sage ich jetzt einfach mal zum Schluss. Okay, lieber Thomas, es hat uns sehr gefreut, dass du zu uns in die bescheidene Grazia Comini Podcast Studio Location gekommen bist, war voll cool. Ich danke außerdem der Ulla Kuriker, die unser Intro spricht. Ich danke den Herrschaften von Sostegisch, die die Post-Production machen. Und ich danke natürlich den Hörerinnen und Hörern, die da bis zum Schluss tapfer durchgehalten haben. Kauft euch ganz sicher das Anti-Weihnachts-Weihnachts-was-auch-immer-Album der ERV. Feiert schöne Feiertage in Frieden. Am besten das ganze Jahr feiern und am besten das ganze Jahr Frieden. Das haben wir jetzt von Thomas Spitzer gelernt. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Monat. Alles Gute.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.